Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 19. März 2026 beschäftigen wir uns mit dem Thema Schokolade. Und bei uns heute zu Gast sind Amanda Dahl und Tessa Bingemann von der Schokoladenmanufaktur Schmunzelgeist. Hallo Sie beiden, schön, dass wir Sie heute dabei haben.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke.
Ja, und jetzt vielleicht die erste Frage von meiner Seite. Also woher kommt diese Begeisterung für Schokolade bei Ihnen beiden?
Ja, also bei mir ist das so, dass ich eigentlich schon so ein bisschen hineingeboren wurde. Mein Großvater hatte schon eine Konditorei und mit diesem Rohstoff bin ich also groß geworden. Und Schokolade ist halt einfach, ja, wer liebt sie denn nicht? Es ist ein warmer Rohstoff, der eigentlich... ja, einfach nur glücklich macht und man kann unglaublich viel mit herstellen.
Ja, bei mir ist es einfach generell, dass ich es liebe, süße Sachen zu verarbeiten und dann spezifisch ist es bei mir Schokolade geworden, weil ich finde, für mich ist das Praline so spezifisch, was Schokolade angeht, das Produkt schlechthin, weil man halt sehr viel in etwas Kleines reinpacken kann.
Okay. Also, sehr viel in etwas Kleines reinpacken, das ist ein super Stichwort. Wie machen Sie das und was ist sozusagen das, was Sie antreibt? Vielleicht fangen wir erstmal damit an, ja, wie packt man viel in was Kleines rein? Wie macht man das?
Naja, also ich überlege mir meistens, was möchte ich halt umsetzen, jetzt was Geschmack angeht, was habe ich in meinem Kopf? Und dann arbeite ich dran. Mittlerweile hat man ja so ein paar Grundrezepte, die man umsetzen kann. Letztes Jahr hatte ich so den Gedanken, warum nicht Apfel-Rotkohl zur Schokolade? Weil mich hat das irgendwie gar nicht mehr losgelassen. Dann habe ich drüber nachgedacht, wie mache ich das? Habe dann aus Apfelsaft ein Gel gekocht, Rotkohl eingekocht, das dann als in den Kannerschrein verarbeitet. Und ja, das kam super an und die Kunden lieben das, dass ich so abwechslungsreich sein kann.
Und kommen wir... Okay, also das heißt... Ist Intuition auch ein wichtiges Thema für Sie, wenn man mit Schokolade und Schokoladenkreationen arbeitet?
Unter anderem.
Ja, also wir lassen uns halt gerne von allem inspirieren, wenn wir halt, wie Tessa schon sagte, Lust auf Apfel-Rotkohl haben, weil überall Gänseessen groß angekündigt ist, dann ist halt in unserem Kopf, warum nicht auch als Praline?
Und wie macht man das dann? Also vielleicht ganz konkret, wenn man sowas im Kopf hat, also wie kommt man dazu? Weil man würde das ja, also ich würde das jetzt erstmal nicht zusammenbringen.
Genau, ich glaube, da spielt dann halt auch so ein bisschen unser gastronomischer Einfluss mit rein. Wir haben ja viele Jahre auch in der Gastronomie gearbeitet und da sind dann viele Geschmäcker nicht mehr so abwegig. Und gerade in dem Soßenbereich gibt man einer Bratensoße ganz gerne auch mal eine Tiefe durch Schokolade. Und somit ist das für uns halt nicht so abwegig. Rotkohl ist ein bisschen süß, Apfel ist süß und Schokolade ist dann dafür da, um die Tiefe zu geben. Und somit funktioniert das einfach.
Und um unseren Hörerinnen und Hörern mal eine Idee dazu zu geben, wie lange dauert das, bis man, sage ich mal, von der Idee beim Endprodukt ist?
Das kommt immer sehr drauf an, was es ist, spezifisch. So, die Apfel-Rotkohl-Praline ging recht schnell so in der Umsetzung, weil, wie ich schon sagte, ich habe ein paar Grundrezepte, da weiß ich, okay, da muss ich jetzt einfach nur Apfel durch Himbeer ersetzen oder so. Und bei manchen anderen Sachen dauert es einfach ein bisschen länger, weil das einfach neue Rezepte sind, die noch ein bisschen mehr ausgetüftet werden müssen. Dann brauche ich vielleicht 2 oder 3 Anläufe, wo ich dann sagen kann, okay, damit bin ich jetzt zufrieden. Am besten ist es natürlich dann immer, wenn man weiß, was der Fehler ist, woran man arbeiten muss. Wenn nicht, braucht es dann halt länger. Und dann hat man sehr viele Freunde, sage ich immer, oder dankbare Kunden, die sich opfern.
Also das heißt genau, das steht jetzt gerade hier auf meinem Zettel, Testesser, Fragezeichen. Also.
Ja, haben wir viele Freiwillige von.
Okay, kann man sich als Testesser bewerben?
Auf jeden Fall.
Okay, dann vielleicht nochmal ganz, also zu diesen Grundqualifikationen, die man mitbringen sollte. Sie sagen, Sie kommen beide aus der Gastro, Sie haben in diesem Bereich gearbeitet, ne, oder schon, sage ich mal, familiär vorgeprägt. Aber was ist so, was sind vielleicht noch andere Dinge, die man mitbringen sollte, wenn man sich, so wie Sie jetzt, so intensiv diesem Thema widmet, also Schokolade und Schokoladenkreationen?
Also ganz klassisch sind wir Konditoren. Also ich bin Konditormeisterin, Tessa ist meine ehemalige Auszubildende, also Konditorgesellin mittlerweile. Und der Bereich Schokolatier ist letztendlich nur eigentlich ein sehr kleiner von dem gesamten Beruf Konditor, für den wir uns halt entschieden haben, aber letztendlich nur ein Bruchteil. Mitbringen sollte man natürlich unbedingt Kreativität, Freude am Handwerk, am Ausprobieren, Leidenschaft für gutes Essen. Ja, eigentlich. Und wenn man es dann, wenn die Leidenschaft da ist, sage ich mal, dann kommt der Rest eigentlich sowieso von alleine.
Und wie ist es jetzt mit, also ich stelle mir vor, wenn wir bleiben mal bei dieser Apfel-Rotkohl-Geschichte, man braucht ja schon auch also ein sehr solides und sensibles Geschmacksempfinden, oder? Also so, wenn man mit solchen Sachen arbeitet, also ohne das geht's nicht, oder?
Ja, also man muss auch generell sich drauf einlassen können, also auch als Kunde sage ich jetzt mal, dass man sich einfach objektiv auf etwas einlässt, weil bei manchen ist dann so, dass sie dann so verkopft sind und jetzt bei der Rotkohl jetzt spezifisch halt dann das Gänseessen im Kopf haben. Also muss man halt auch neutral an Geschmäcker rangehen und einfach offen für was Neues sein, um das dann zu sagen, ja, das passt gut zusammen. So.
Und kommen wir nochmal jetzt zurück zur Schokoladenmanufaktur. Also mein erster Kontakt war, dass Sie, Frau Dahl, bei Fischers gearbeitet haben. Da habe ich das erste Mal so mitgekriegt.
Genau.
Ne, dass da eben nochmal speziell so das Thema Schokolade, Pralinen und so weiter eine Rolle spielt. Und seit wann sind Sie jetzt mit Ihrer Schokoladenmanufaktur am berühmten Markt sozusagen und selbstständig?
Genau, wir haben uns im September 2024 haben wir dann den Schritt gewagt und haben uns selbstständig gemacht. Aber vorher haben wir halt schon sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, halt eben im Fischers, im Hotel am Wilhelmshöhe.
Und was hat für Sie dann den Ausschlag gegeben, in die Selbstständigkeit zu gehen?
Ja, das ganze Thema Pralinen war für uns tatsächlich, da wir aus der Gastronomie kommen, ein Corona-Projekt, da wir mit Corona ja quasi mit einem Berufsverbot auferlegt wurden und auf einmal sehr, sehr viel Zeit hatten. Und diese Zeit wollten wir sehr gut nutzen, in der Hoffnung, dass wir beruflich zumindest nie wieder so viel Zeit haben werden. Und haben uns dann halt sehr dem Thema Pralinen gewidmet, weil wir sie schon immer geliebt haben, aber nie so viel Zeit hatten, das wirklich so umzusetzen, wie wir Pralinen verstehen. Ja, und das haben wir dann gemacht und das ist auch sehr, sehr gut angekommen bei den Kunden. Und irgendwann wollten wir dann halt einfach gern mal wissen, wie gut wir denn wirklich sind, wo wir so auf dem Markt stehen und haben halt angefangen, diverse Wettbewerbe mitzumachen. Und dann kam halt irgendwann, genau genommen 2023, der schicksalhafte Tag, an dem wir die Weltmeisterschaft in Florenz gewonnen haben. Und der hat dann natürlich alles so ein bisschen verändert. Also die Pralinen sind dann durch die Decke gegangen, die Medienaufmerksamkeit war da. Und ein Jahr später haben wir halt noch einmal an einem internationalen Wettbewerb teilgenommen, haben da ebenfalls zweimal Gold plus den Ehrenpreis für die beste Praline gewonnen. Und das war dann für uns so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die Weltmeisterschaft war scheinbar kein Zufallstreffer, den wir mal gelandet haben, sondern wir können es scheinbar wirklich ganz gut. Und ja, die Medienaufmerksamkeit war dann nochmal ein bisschen größer als beim ersten Mal. Und es war so unter den Bedingungen, wie wir gestartet sind, einfach im Fischers nicht mehr möglich. Das Fischers war halt nie darauf ausgelegt, eine reine Pralinenmanufaktur zu werden. Und das war sie dann quasi schon fast durch uns. So. Und ja, dann haben wir einfach beschlossen, wir wagen jetzt den Schritt. Es fühlte sich nicht mehr nach Wagnis an, sondern einfach für die Zeit ist reif.
Okay, das hört sich nach einer, ja, wie soll man sagen, ja, nach einem logischen Schritt an, so wie Sie das jetzt beschreiben. Jetzt haben Sie gerade so schön gesagt, wir wollten Pralinen machen, wie wir Pralinen verstehen. So, jetzt erklären Sie uns bitte, wie wir Pralinen verstehen, beziehungsweise wie Sie Pralinen entstehen, weil daran können wir vielleicht, die da, sag ich mal, ein bisschen unbedarfter sind, irgendwie eine Menge lernen von.
Ja, also jeder, der bei uns schon mal im Laden war, der hat, glaube ich, jetzt ein optisches Bild ein bisschen mehr vor sich. Wir verkaufen hauptsächlich Formpralinen, das heißt, sie kommen aus einer Form, das ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, aber zum Beispiel, wenn die Form aussieht wie so eine Ente, dann ist es halt vorgeformt und man schminkt dann die Pralinen vorher. Das heißt, sie werden dann bunt im Nachhinein, das ist keine Glasur oder sowas, das ist einfach das eingefärbte Kakaobutterfett. Dann zum Beispiel in schwarz oder gelb, was auch immer, ist egal, was einem optisch am besten gefällt. Und wenn man dann die Pralinen dann geschminkt hat, dann gießt man den Hohlkörper und dann füllt man die Pralinen und dann verschließt man sie. Und zwischen diesen ganzen Schritten lassen wir immer einen Tag Zeit, weil Kakaobutter zum Beispiel braucht immer 24 Stunden, bis sie komplett fest ist. Das heißt zum Beispiel, wenn wir heute eine Schokolade frisch herstellen, man warme Hände hat, man fasst die Schokolade heute an, würde sie schneller schmelzen als am nächsten Tag. Und das ist halt einfach so der Grund, warum man dann immer dem Produkt Zeit geben muss. Das heißt, wenn ich das dann schminke, lasse ich einen Tag Pause, dann gieße ich den Hohlkörper, mache einen Tag Pause, fülle das dann, wieder Tag Pause und dann wird die Praline verschlossen und rausgeholt. Das heißt, hinter jeder einzelnen Praline stecken 4 Tage Handarbeit drin.
Was dann natürlich irgendwie schon, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das sind dann kleine Serien sozusagen. Ne? Das,
genau,
dass man jetzt
genau
irgendwie sagt, okay,
genau,
wir machen jetzt, wir bleiben jetzt nochmal bei dem Anfangsbeispiel.
Genau, also meistens ist eine so eine Polycarbonatform beinhaltet so 21 bis 28 Pralinen.
Ja.
Davon machen wir natürlich dann auch nicht nur eine, sondern meistens 5, 6, eher, naja, von der Weltmeisterpraline natürlich eher 15, 20 die Woche. Und ja, wir machen halt wöchentlich wirklich immer die Pralinen frisch und ganz kleine Serien, damit einfach genug Abwechslung immer da ist, weil wir das einfach lieben, uns so kreativ auszuleben und ja.
Ja, da. Man kann schon sagen, dass jede Praline ein Einzelstück ist, sagen wir es mal so.
Ja. Und nach 4 Tagen sieht man halt erst, ob man am ersten Tag wirklich alles richtig gemacht hat.
Und wir hatten es schon, also so jetzt eben gerade, ich habe mir notiert, wie viele Schritte für eine Praline, also so, Sie haben jetzt gesagt, okay, 4 Tage und dann viel Handarbeit, aber innerhalb dieser 4 Tage sind ja vielleicht nochmal weitere Schritte nötig, also einfach mal so über den Daumen. Es ist sicherlich unterschiedlich von Praline zu Praline, also was sie dann für Finish bekommt und so weiter, aber dass wir einfach mal eine Idee davon bekommen.
Also ich würde mal sagen, wirklich von der einfachsten Praline sind es vielleicht 5 Schritte bis 15 Schritte zur aufwendigen. Weil je nach Praline sind es ja auch wirklich bis zu 3, 4 verschiedene Füllungen, die sie bekommen. Wir machen ja ganz selten nur einschichtige und selbst halt die Farben. Jede einzelne Farbe muss ja temperiert werden und dann halt in die Form eingebracht.
Und die Farben, das sind Lebensmittelfarben oder Schokoladenfarben,
genau.
Was genau ist das?
Genau, das ist halt Kakaobutter als Basis, die dann halt eben angerührt wird mit Lebensmittelfarbe, was halt Spirulina sein kann, Färberdistel, Beta-Carotin, Spinatpulver, alles, was sich irgendwie im Fett auch auflöst.
Okay, dann vielleicht nochmal die Frage jetzt nach den Rohstoffen, also so, das heißt, man sagt ja immer sozusagen, oder anders, ich fange mal anders an, das ist jetzt ein völlig anderes Genre, aber ich war mal vor langen Jahren zu Gast bei einem Metzgermeister und der hat Aale Wurst gemacht und der verkauft seine Aale Wurst sogar bei Manufaktum, das ist ja, kennen wir,
oh ja,
haben wir alle schon mal gehört,
ja,
ne? Also so, das, und das heißt, wenn jetzt so eine Firma so ein Produkt aufnimmt, jo, dann hat das schon einen gewissen Qualitätsstandard. Ne?
Auf jeden Fall.
Und der hat damals, weiß nicht, ob er das heute noch macht, der hat so Workshops angeboten. Also da konnte man hin und konnte man halt mal zugucken, wie Aale Wurst gemacht wird. Und er hat was ganz, ganz Einfaches gesagt. Wenn du nichts Gescheites reinmachst, kommt auch nichts Gescheites raus.
Ja,
ja? Also so und so wie Thema Rohstoffe. Also wie, ja, was bewegen Sie da für Gedanken, wenn Sie ja für die Produkte, die Sie machen, da eben auf dem Markt dann einkaufen gehen?
Genau, also wir beziehen unsere Kakaobohnen direkt über Kooperativen, also nicht irgendwie börsenorientierte Märkte oder sonstiges, sondern halt eben direkt bei den Kooperativen vor Ort. Diese Bohnen werden dann wiederum zu unserer Schokoladenfabrik geliefert, die in der Schweiz sitzt. Das ist die älteste Schokoladenfabrik der Schweiz. Wir waren vor 3 Jahren ungefähr, durften wir selber mal 3 Tage vor Ort sein und das war auch richtig cool. Also von der Warenanlieferung über Qualitätsmanagement, Sensorik, Schulung. Natürlich durften wir auch Pralinen herstellen. Man muss ja was essen. Und ja, die Firma ist total super, weil die kauft halt diese Bohnen an von den ganzen kleinen Kooperativen. Und als Dankeschön bekommt jeder Kakaobauer eine Krankenversicherung von unserer Schokoladenfabrik. Und damit hat die Firma letztes Jahr auch den Schweizer Ethik Award gewonnen, weil wir über 2000 Kakaobauern mit Krankenversicherungen ausstatten konnten und ungefähr 20.000 ärztliche Behandlungen ermöglichen. Wichtig dabei ist halt eben, dass es keine Monokultur-Plantagen-Kakaos sind, sondern unsere Kakaos wachsen halt wirklich in den Regenwäldern, sind natürlich schon teilweise kultiviert, aber halt eben von den indigenen Völkern. Und die wachsen da ganz wild. Also das heißt, wenn der Bananenbaum nebenan reif ist, dann spürt man das als Kunde auch möglicherweise an der Tafel Schokolade, die halt eben jetzt sehr bananig schmeckt. Aber das macht es für uns halt umso interessanter.
Und sind das, lassen Sie uns noch kurz so in der ersten Etappe noch mal ganz kurz vielleicht auch hören, jetzt wenn man zum Beispiel über das Thema Kaffee spricht, was ja auch kommt ja auch eben aus dem sogenannten globalen Süden. Und da gibt es so einen Kaffeegürtel, der sich um die Welt zieht sozusagen. Genau. Ne? Und wie ist das bei Kakao oder ja, also bei dem Grundstoff sozusagen, den es braucht, um Schokolade herzustellen?
Genau, ist eigentlich ähnlich. Also man sagt immer so, einmal rund um den Äquator wächst auch der Kakao. Also ist auch bei uns ganz unterschiedlich. Wir haben Kakao aus Ecuador, wir haben Kakao aus Kolumbien, aus Bolivien, aus Ghana, aus Peru. Überall da, wo, sag ich mal, guter, hochwertiger Kakao wächst, lassen wir uns gern beproben und schauen, ob wir den bzw. unsere Schokoladenfabrik Felchlin den für uns halt dann eben zu Schokolade verarbeiten kann.
Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese erste Etappe. Und wir gönnen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und uns natürlich auch, jetzt eine kleine musikalische Pause und sind gleich wieder für Sie da im Stadtlabor. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 19. März 2026 geht es um das Thema Schokolade. Und wir haben eben kurz vor der Pause schon angefangen zu hören, wie spannend das ist und wo diese Rohstoffe herkommen. Und da wollen wir ganz gerne nochmal jetzt halt auch ansetzen und hören, ja, wie funktioniert das eigentlich mit der Kakaoernte und wie kommt es irgendwie, wie kommt es von der Ernte? Wir haben jetzt gerade gehört, dass es auch so eine Art Kakaogürtel so rund um den Äquator gibt. Wie wird aus der Kakaobohne dann Schokolade? Also da würden wir jetzt gerne nochmal was hören, weil das ist auch für viele von uns natürlich nicht so klar, die wir dann oftmals im Supermarkt oder sonst wo stehen oder zu Ihnen kommen und Schokoladenprodukte kaufen.
Ja, die Schokolade wächst quasi am Baum, also sie ist eine Frucht, eine Kakaofrucht, so eine schöne, große, bunte, ja, fast ananasgroße Frucht, würde ich sagen. Die werden mit Macheten oder großen Messern geerntet von der Bevölkerung vor Ort. Danach werden sie aufgeschlagen. Innen drin sind dann so, ja, Samen, die von so einem weißen Fruchtfleisch noch ummantelt sind. Die werden dann in Bottiche gefüllt. In diesen Bottichen fängt das Ganze dann an zu fermentieren und dieses weiße Fruchtfleisch löst sich auf und trennt sich. Und zurück bleibt dann eigentlich nur die sogenannte Kakaobohne. Die Bohne wird dann wiederum nach der Fermentation ausgebreitet und getrocknet, einfach auch durch die Witterung in den Ländern. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, geht das in unserem Falle dann halt in die Schweiz. In der Schweiz werden dann die Bohnen erstmal geschält. Danach werden sie geröstet, also quasi wie, es gibt super viele Parallelen halt hier zum Kaffee. Sie werden dann geröstet. Wenn sie geröstet sind, dann werden sie halt wirklich fein gemahlen. Dann kommt der Zucker dazu. Und dann kommen sie für ganz, ganz viele Stunden, also bei Fächlin ist das bis zu 72 Stunden, in so eine sogenannte Konche. Das ist dieses Konchieren, das kennt man immer so schön aus der Lindt-Werbung. Und nach dem Konchieren ist dann eigentlich die Schokolade fertig. Wenn man eine Vollmilchschokolade hat, dann kommt da auch noch das Milchpulver rein. Ansonsten bleibt es halt eben einfach bei dem Zucker. Und dann wird das in Form gegossen, in Tröpfchen gemacht oder wie auch immer das dann letztendlich bei den Schokolatiers endet. Aber letztendlich sind 80% der Geschmacksstoffe, die wir in der fertigen Schokolade wahrnehmen, dem Verarbeitungsprozess zu verdanken.
Das heißt, diese Art und Weise, wie dann, aber da werden jetzt keine Dinge zugegeben oder sowas, dass man
erst,
sagt, komm,
genau, erst ganz zum Schluss halt eben beim Konchieren. Also da kann man schon was dazugeben. Also wir hatten zum Beispiel auch einmal so eine ganz interessante Schokolade, da hat man beim Konchierprozess quasi einen Teil der Kakaobohnen ersetzt durch Kaffeebohnen, weil wie gesagt, die sind halt sehr ähnlich und dadurch haben wir eine super tolle natürliche Kaffeeschokolade bekommen. Ne, kann man auch schon Vanille dazusetzen und so weiter. Also man kann schon beim Kochierprozess dazusetzen, was halt dann später auch mal geschmacksgebend sein kann.
Und jetzt so vom Verständnis her, weil Sie lassen das in der Schweiz machen, das sind schon große Prozesse, die man jetzt in der kleinen Schokoladenmanufaktur
genau.
Natürlich niemals machen kann wahrscheinlich,
genau.
Oder?
Genau, also es sind große Prozesse. Also Fechlin ist halt wirklich eine super kleine Schokoladenfirma und die hatten trotzdem einen Umfang vom VW-Werk, kann man sich hier vorstellen. Und die Schokoladenproduktion selber ist auch nicht so Wohngebiet geeignet, sage ich mal. Also da müssten wir uns dann erstmal noch ein paar Hallen im Industriegebiet zulegen, weil das ist zum einen sehr, sehr laut. Einfach dieses Schale abschütteln und durchsieben. Sind ja auch nicht nur Bohnen unbedingt, Kakaobohnen in den Säcken, die halt geliefert werden. Es muss aussortiert werden. Und auch der Röstprozess selber ist nicht immer angenehm für die Nase. Also da sind zum Beispiel Essigsäuren, die unbedingt raus müssen aus der Bohne. Und das riecht man auch, das Milchfett manchmal, das riecht dann wirklich teilweise ranzig, obwohl es das nicht ist. Aber einfach durch diese Erhitzungsprozesse muss das raus. Es soll ja nicht in der Schokolade bleiben. Und das kann man nicht so in so einem kleinen Rahmen machen. Also wir bieten bei uns ja bis zu, ja so 21, glaube ich, haben wir mal durchgezählt, ne? 21 verschiedene Schokoladen an. Das heißt, wir müssten dann auch 21 verschiedene Produktionsstraßen in dem Sinne haben. Das ist natürlich für so eine kleine Manufaktur dann sehr utopisch. Auch wenn das ein schöner Wunsch ist, so diese eigene Bean-to-Bar-Schokolade zu haben.
Und jetzt, okay, dann in welcher Form? Also nochmal zu meiner Vorstellung. Also die meisten von uns kennen ja jetzt Schokolade so in, naja, abgepackt. Es gibt einen großen Hersteller, der sagt immer quadratisch praktisch gut, keine Ahnung. Also in welcher Form kommt diese Schokolade jetzt zu Ihnen? In riesigen Blöcken, in kleinen oder also wie können wir uns das vorstellen, damit Sie dann in Ihrer Manufakturarbeit daraus dann letztendlich Pralinen machen? Also so, oder sind das Kilo schwere Blöcke, wie auch immer?
Also es kommt natürlich immer sehr auf den Hersteller drauf an, aber von denen, wo wir es beziehen, sind das 2-Kilo-Beutel mit kleinen Drops gefüllt. Also das ist halt für uns am einfachsten so zu verarbeiten, weil es gibt auch welche, die geben dir dann 2-Kilo-Blöcke, die muss man dann natürlich dann per Hand dann klein hacken, das ist nicht ganz so angenehm für den Arbeitsflow. Von daher bevorzugen wir auch generell die Drops sehr gerne.
Genau, aber diese 2-Kilo-Beutel, da bekommen wir dann natürlich schon
ein bisschen
was.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt schon dabei sind, also so, was brauchen Sie, sage ich mal, plus minus in der Woche oder im Monat? Das variiert sicherlich. Ich meine, Sommer ist jetzt irgendwie nicht so
weniger,
die super Schokoladenzeit.
Genau.
Ne? Also damit wir eine Vorstellung bekommen, was Sie an Rohstoffen benötigen, damit Sie das machen können, was Sie machen.
Also ich würde sagen, jetzt so, wenn nicht gerade in der Vorweihnachtszeit haben wir innerhalb von
anderthalb Monaten
500 Kilo verarbeitet. Aber jetzt in so einem normalen Monat, würde ich mal sagen, kommen wir auch so mit 100, 150 Kilo aus.
Ja.
So Schokolade, ja, doch. Genau.
Und daraus entstehen, wir haben jetzt gerade vorhin gehört, Sie haben gesagt, Sie haben 21 Schokoladensorten und was vielleicht einfach nochmal so, was macht man daraus? Was für eine Produktpalette ist aus diesen 21 Schokoladensorten möglich?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Die 21 Sorten sind jetzt einfach bezogen auf unsere Tafelschokoladen. Dann haben wir natürlich noch Pralinen, das sind dann auch 18 verschiedene Sorten, wo das dann verarbeitet wird. Wir haben Nussaufstriche, wo wir unsere Schokoladen mitverarbeiten und unsere Schokomarshmallows. Dann haben wir noch Trajets, wo dann halt Nüsse ummantelt werden mit Schokolade.
Im Moment natürlich Osterhasen.
Ja, stimmt, Schokoholfiguren.
Ja. Also alles, was man irgendwie so mit Schokolade versetzen kann, versuchen wir auch umzusetzen.
Okay, wir waren ja eingestiegen jetzt nach der Pause mit diesem Produktionsprozess. Ne? Sie haben gesagt, dass Ihr Schweizer Dienstleister in Anführungszeichen, also die Schokoladen herstellen, dass die mit so einem Ethik Award ausgezeichnet sind. Also das hört sich ja so an, dass das halt auch für Sie ein wichtiges Thema ist. Ne? Also so, genau. Das heißt in Ihrer, andersrum gesagt, man könnte auch eine Schokoladenmanufaktur anders betreiben, ja, und könnte mit anderen Produkten arbeiten und vielleicht können Sie dazu auch was ja, zu Ihrer Haltung, was jetzt die Produkte bzw. die Rohstoffe angeht, da mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen, damit wir da einen Eindruck und ein Gefühl dafür bekommen.
Genau. Also uns ist halt einfach Nachhaltigkeit super wichtig. Es geht hier auch nicht um Biozertifizierungen, sondern tatsächlich um Nachhaltigkeit. Und den Rohstoff, den wir alle lieben, unsere Schokolade, die kommt halt nun mal aus der Lunge der Erde und somit sind wir der Meinung, geht es uns allen was an. Und speziell bei Schokolade ist halt auch wirklich viel, viel Unfug getrieben worden in der letzten Zeit. Und man fühlt sich eigentlich in der Gesellschaft oft sehr, sehr ohnmächtig und denkt, es sind einem die Hände gebunden. Aber wenn man dann vielleicht mal näher hinguckt, kann man doch eine ganze Menge tun. Und das ist halt für uns jetzt halt einfach ein Bereich, der nun mal in unserer Macht liegt, was dran zu ändern, was bewusst zu entscheiden. Und somit entscheiden wir uns halt eben für diesen nachhaltigen Weg. Und natürlich sind unsere Rohstoffe teilweise 10-mal teurer, als wir sie beziehen könnten. Aber dafür können wir uns dann noch ganz gut in den Spiegel schauen. Und geschmacklich ist es tatsächlich auch ein Riesenunterschied, ob man halt so eine billig Monokultur-Plantagenbohne hat oder halt eben dann doch einen sortenreinen Ursprungskakao, wo halt nicht so viel genetisch dran verändert wurde. Und ja, es liegt halt in unserer Macht und es befriedigt uns ja auch dann einfach nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise, wenn wir wissen, wo unsere Sachen herkommen und wie wir sie weitergeben können. Und es macht halt irgendwie ganz viel mit uns, also so menschlich gesehen. Wir haben da so ein ganz cooles Projekt. Das kannst du vielleicht mal erzählen über die Femme.
Ja, man glaubt es kaum, aber auch mit Schokolade kann man was Gutes tun. Wir haben eine spezifische Schokolade, jetzt als Beispiel, die nennt sich Femme de Virunga. Die wird von Frauen im Kongo im Virunga-Park abgebaut, also auch wirklich nur von Frauen, weil die sich mit dem Abbau des Kakaos ihr Leben finanzieren. Weil ich sage mal, Frauen in Afrika haben es nicht unbedingt wie wir hier in Deutschland, die haben es ein bisschen schwerer und die machen sich damit unabhängig und können alleine als Frauendorf in diesem Park leben. Genau. Genau, mit dem Kauf dieser Schokolade unterstützt man halt diese Frauen.
Genau.
Und ich sag mal, informieren Sie aktiv darüber, wenn man bei Ihnen jetzt irgendwie im Laden ist, also so, dass man solche Sachen dann halt auch als diejenige, die dann einkauft, mitbekommt?
Ja, auf jeden Fall. Also auf unserer Internetseite steht natürlich immer zu unseren speziellen Projekten eine ganze Menge. Je nachdem haben wir halt auch verschiedene Pralinen oder Schokoladen, wo wir bewusst einen Anteil dann auch spenden an eine kulturelle oder soziale Einrichtung, jetzt unabhängig von dem Kakao, der jetzt da verarbeitet wird oder dahinter steht. Wir haben ja auch ganz viel Workshops und Events und sind häufig auch als Speaker mal irgendwo eingeladen, um halt genau über dieses Thema aufzuklären, weil es halt die Leute auch interessiert und weil es ja auch super wichtig ist. Auch gerade so das Thema Kinderarbeit, das ja dann da ganz viel auch aufgegriffen wurde und dass wir uns natürlich aktiv stellen. mit unserem sortenreinen Ursprungskakao halt, in dem da halt einfach natürlich arbeiten da auch die ganzen Familien für den Kakao, aber es ist halt keine Kinderarbeit, es ist halt einfach, die Familie ernährt sich komplett damit.
Und vielleicht auch nochmal so als Frage, man muss das ja wollen, man muss sich da aktiv einsteigen, man muss sich halt auch schlau machen, man muss nach alternativen Möglichkeiten suchen. Also so, war das für Sie immer selbstverständlich, das zu tun, oder ist das einfach auch dann, ist das so ein Prozess gewesen, wo irgendwann, sage ich mal, diese Themen in den Fokus gerückt sind und Sie dann gesagt haben, okay, wenn wir da jetzt selber unterwegs sind und unser eigenes Ding machen, dann muss das sozusagen mit.
Also wir haben diesen guten Kakao eigentlich auch schon im Nicht-Selbstständigkeitsverhältnis quasi verarbeitet. Also das war uns schon immer wichtig. Aber wir gucken natürlich auch bei uns, wo können wir noch besser werden. Und immer, wenn man dann gerade mal so ein Thema abgehakt hat und gedacht hat, ah cool, dafür haben wir jetzt auch einen tollen regionalen und nachhaltigen Hersteller gefunden, dann kann man sich also noch einem anderen Thema widmen, wo man vielleicht selber auch noch ein bisschen unzufriedener ist. Also das kann dann auch echt sowas Banales sein wie Putzmittel oder so. Hat man vielleicht erstmal nicht so das Augenmerk draufgelegt, aber muss auch nachhaltig sein, wenn man ein nachhaltigkeitszertifiziertes Unternehmen ist. Aber natürlich ist zuerst die Schokolade da. Aber da sollte es also bei uns nicht aufhören. Aber das ist uns erstmal am wichtigsten gewesen. Aber das heißt nicht, dass der Rest jetzt nicht auch wichtig wäre. Ne? So,
ja.
Das ist, glaube ich, einfach eine generelle ethische...
So ein laufender Prozess.
Ja. Also wir sehen das halt irgendwie so, uns wurde so extrem viel Gutes zuteil, so in unserem Leben und in unserer Gesellschaft hier. Und jetzt sind wir echt mal so an diesem Punkt, wo wir sagen können, hey cool, wir können das jetzt auch mal zumindest im kleinen Rahmen zurückgeben. Und das versuchen wir halt einfach.
Ich meine, dabei gibt es natürlich immer auch diese Diskussion. Das kennen Sie sicherlich auch, wenn Sie jetzt auf gesellschaftliche Themen abheben, ne? Also über den Preis schließe ich bestimmte Leute aus. Ja. Ne? Oder wenn Sie, das kennen wir, sage ich mal, aus der Bio-Diskussion. Ne?
Ja.
Ne? So und also was das angeht. Wie sehen Sie das? Oder wird das mal, werden solche Dinge auch an Sie herangetragen?
Also wir selbst könnten uns auch, glaube ich, nicht jeden Tag unsere Schokolade leisten. Das ist ein Luxusgut. Das muss man sich wirklich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, dass es halt nicht als Seelentröster fungiert. Also ist dann sehr teurer. Den könnten wir uns auch nicht leisten. Aber das ist ja, glaube ich, mit allem so, auch mit Fleisch oder Sonstiges. Es geht ja hier nicht um Verzicht, sondern es geht um bewusstes Genießen. Und das soll es halt auch einfach bleiben, mal ein bewusster Genuss. Und der muss nicht täglich stattfinden, sondern einfach bewusst. Und ich glaube, dann kann man es sich auch wieder leisten, so wenn man es einfach bewusst macht. Das heißt ja auch nicht umsonst Sonntagsbraten. Da hat man sich auch mal was bei gedacht.
Okay, dann vielleicht die Sonntagsschokolade oder wie auch immer. Ne?
Genau. Also
was mich noch interessieren würde jetzt auch, sage ich mal, im Sinne unserer Hörerschaft, hoffe ich zumindest. Ganz am Anfang hatten wir natürlich hier so, also das Thema Vollmilch, ne? Das Thema, also so, dann manche sagen, neulich haben wir ein Treffen gehabt mit Leuten, da hat jeder was mitgebracht und einer hatte Schokolade 99% oder sowas, ne? Also können Sie uns da einfach vielleicht nochmal so eine Idee geben, was es eben mit solchen Dingen auf sich hat, weil die meisten von uns, behaupte ich mal, konsumieren die klassische Milchschokolade sozusagen. Und was hat's da noch für ein Spektrum? Und was macht das aus Ihrer Perspektive aus, wenn man da jetzt irgendwie so sehr, ja, so reine Produkte hat?
Genau, also diese Prozentzahl, die man da immer sieht, ist letztendlich der Kakaogehalt, der da angegeben wird. Also das heißt, wenn man jetzt so eine Schokolade hat mit 99%, dann heißt das, dass halt 99% davon reiner Kakao beziehungsweise auch Kakaobutter sind. Und die 1% sind dann ja Zucker in dem Falle. Aber das ist schon natürlich mühselig im Mund. Ne? Das ist so wie Presskakao im Mund haben, also sehr, sehr trocken. Geschmacklich muss man tatsächlich sagen, ist die Prozentanzahl gar nicht so aussagekräftig. Also wir hatten schon 80%ige Schokoladen zum als Muster bekommen, wo wir echt gedacht haben, oh mein Gott, ist die mild, da schmecke ich gar nichts. Also nichts Intensives, Tiefes. Und das ist halt dann wirklich so die Bohne selber, die das dann gibt. Viele kommen bei uns in die Manufaktur und wenn ich denen dann meine Lieblingsschokolade vorstelle, die halt 82% hat, dann hören wir halt ganz häufig, das ist mir zu viel, das ist mir zu viel. Aber die ist an sich eigentlich voll mild. Ne? Das kann man nicht vergleichen. Wir haben eine 75%ige, die haut viel mehr rein. Also so, das ist total unterschiedlich. Aber wir selber achten tatsächlich immer darauf, möglichst einen hohen Prozentsatz zu haben. Weil letztendlich bedeutet ja der Rest, der halt nicht auf der Packung steht, also das heißt, wenn da jetzt steht 80%, dann bedeutet ja, dass der Rest Zucker ist. Und davon wollen wir ja eigentlich nicht so viel. Beziehungsweise bei einer Vollmilchschokolade unterteilt sich das dann nochmal in Zucker und Vollmilchpulver. Ne, aber auch da gucken wir dann, dass unsere Vollmilchschokoladen möglichst nah oder drüber an 50% sind, damit halt einfach möglichst wenig Zucker drin ist, weil wir sind halt eine Schokoladenmanufaktur und möchten da auch gerne den Fokus drauf haben.
Ja, okay. Und jetzt Stichwort Lieblingsschokolade. Also so, Sie haben so gesagt, als würde es da jetzt nur eine geben. Oder es hört sich fast so ein bisschen so an, das kann man sich jetzt nicht so richtig vorstellen. Aber vielleicht dazu noch mal eine Frage, weil Sie haben ja gesagt, das ist jetzt, also diese Prozentzahl, macht euch ein bisschen frei von der Prozentzahl, schmeckt es einfach mal.
Ja.
Ne? Und hat das dann wiederum auch, wie wir es ja von Wein kennen, wie wir es von Kaffee kennen, auch letztendlich mit den geografischen Gegebenheiten, der Temperatur, den Bodenverhältnissen etc. zu tun, dass dann eben meinetwegen 80% hier und 80% dort zwei Welten sein können?
Ja, das kann durchaus sein. So wie Amanda auch schon mal gesagt hatte, wenn ein Bananenbaum daneben wächst, dann nimmt das der Kakaobaum auch auf, vom Geschmack her gesehen, weil wir halt keine Monokulturbäume Kakao kaufen. Also Monokultur heißt einfach wirklich Baum an Baum an Baum. Das heißt, da wächst nichts anderes. Mhm. Und wenn du so einen Mischwald hast, dann kann halt das halt sehr den Baum beeinflussen, wie es am Ende schmeckt. Und das ist natürlich dann der Unterschied, wenn das dann zum Beispiel aus dem Kongo kommt. Das sind ja komplett andere Umwelteinflüsse als jetzt aus Kolumbien.
Genau, auch der Säuregehalt macht ganz, ganz viel. Also wir haben manche Kakaobohnen, die haben extremst viel Eigensäure. Also beim Wein schmeckt man das ja auch immer ganz gut, wenn der viel Säure hat oder nicht. Und das macht halt auch ganz viel mit der Schokolade. Für uns halt super interessant, weil man es dann natürlich aber auch nicht überall einsetzen kann. Aber da muss man halt dann einfach schauen. Und das ist halt auch wirklich unterschiedlich. Ne? Hat es viel geregnet in dem Jahr? War die Sonne mehr da? Ne, so. Und je nachdem, ist mehr Säure, ist weniger drin? Ist der Kakaoanteil einfach tiefer? Ne, mehr Bitternis und sowas, genau.
Mhm. Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank erstmal für diese vielen Informationen rund um ein so schmackhaftes Thema wie Schokolade. Wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und uns selber auch nochmal ein für eine kurze musikalische Pause und hören uns gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor des Freien Radios, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Ich hatte das, glaube ich, noch gar nicht gesagt im Laufe dieser Sendung. Und unser Thema ist heute Schokolade. Amanda Dahl und Tessa Bingelmann von der Schokoladenmanufaktur Schmunzelgeist sind heute hier zu Gast. Und wir haben jetzt auch zwischendrin mal so gehört, dass die beiden halt auch Workshops und Events anbieten. Und das wäre nochmal so ein Thema. Wir haben jetzt ganz viel gehört darüber, was die beiden eigentlich wissen, wo sie sich irgendwie auch schlau gemacht haben, über die Zusammenhänge, wie läuft die Produktion, wo kommt das her. Und deswegen an dieser Stelle die Frage, was passiert bei solchen Workshops? Was machen Sie da?
Also das kommt natürlich immer sehr drauf an. Wir haben verschiedene Workshops, aber ich sag mal, der meistgebuchte ist meistens unser, wir nennen es Create, Taste and Talk. Das heißt, wir stellen eine Schokolade zusammen her. Da kann man sich natürlich entscheiden, ob man eine dunkle, Vollmilch oder weiße will oder einfach alle drei. Kann man natürlich auch machen, wenn man alles haben möchte mit verschiedenen Toppings. Und damit ist dann quasi der Create-Teil vorbei und wir verkosten drei Pralinen und eine Tafel Schokolade und erzählen dazu ein bisschen was zur Entstehung von Pralinen oder zu der Schokolade und wie sowas überhaupt generell entsteht, weil man ja meistens mit sowas nicht wirklich in Kontakt ist im Privatleben. Das ist, ja, wie gesagt, der meistverkaufteste Event bei uns. Sonst kann man natürlich bei uns auch den ganz großen buchen. Das ist dann der Pralinen-Workshop, wo man dann wirklich mit uns den ganzen Tag lang Pralinen herstellt. Man hat danach auch immer sehr viele Freunde, sag ich, die dann einen sehr mögen, weil man immer gar nicht glauben kann, wie viel man mitnimmt danach.
Ja, genau. Und das bieten wir halt eben also als Team-Events für Firmen oder halt eben auch für Einzelpersonen an. Also wir haben auch ganz normal einfach einen Ticket-Shop, wo man sich als Einzelperson anschauen kann, was gibt's denn so, zu welchem Datum, wann kann ich, wann ist noch was frei. Und da kann ich mich einfach einbuchen. Aber genauso bieten wir das halt eben auch als komplette geschlossene Gruppe an in jedem Format. Ja, und das ist eigentlich ganz cool, ne? Weil jeder möchte ja eigentlich ganz gerne mal so seine eigene Schokolade oder Praline machen.
Ja, und ich finde es halt immer ganz schön, um einem mal sein Handwerk so zu zeigen, weil ich persönlich liebe mein Handwerk sehr und ich finde es einfach schön, so die Leidenschaft weiterzugeben und dann immer die begeisterten Leute zu sehen, weil ich finde, meistens steckt man die Leute dann immer damit an. Also ich hatte es noch nie, dass es nicht so war und ich finde das immer ein sehr schönes Gefühl, wenn Leute dann auch so richtig Bock drauf haben. So, wo ich ja auch schon Lust drauf habe die ganze Zeit.
Ja, und ich meine, so vom, wir hatten ja vorhin über diese ja, Lieferketten, sage ich mal, gesprochen und so weiter. Also sind das dann auch Infos, die stehen jetzt sicherlich nicht im Fokus, aber genau. ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das halt auch sozusagen mitläuft, wenn man darüber, wenn man eben über die Produkte spricht.
Genau, natürlich. Also ich denke, das Thema Nachhaltigkeit und unsere Rohstoffe, da kommen wir gar nicht drum herum. Die stehen bei uns einfach im Mittelpunkt, weil sie Teil unserer Manufaktur sind. Bei dem Create Taste and Talk stehen sie ein bisschen mehr im Mittelpunkt als bei dem Pralinen-Workshop. Das ist einfach dem geschuldet ist, dass der Pralinen-Workshop wirklich sehr, sehr straff gestaffelt ist, weil wir möchten ja, dass unsere Kursteilnehmer mit so viel Pralinen nach Hause gehen, um die halbe Nachbarschaft halt eben glücklich zu machen. Bei dem Create Taste and Talk ist es halt ein bisschen entspannter. Da ist dann auch noch ein Fokus auf das Talk. Und da darf man uns dann auch jede Menge Fragen stellen. Und alles, was wir halt eben bis dahin nicht erzählt hatten, darf man dann halt eben fragen. Und ja, das tun die Leute auch sehr.
Ist das mit den Workshops so eine organische Entwicklung gewesen, dass das gekommen ist, dass es da Nachfrage gab? Oder war das von Anfang an halt auch Teil des Konzeptes? Also wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, also was uns halt einfach im Angestelltenverhältnis natürlich ein bisschen gefehlt hat, ist halt unsere Geschichte erzählen zu können und unsere Message nach außen zu tragen. Es bringt halt einfach nichts, eine Weltmeisterpraline zu haben und mit nachhaltigen Rohstoffen zu arbeiten, wenn man sich dann irgendwo im Keller oder in der Gastroküche versteckt. Dann ist das halt möglicherweise nicht bei jedem angekommen oder wirkt auch schnell unauthentisch. Und ja, wir wollten halt einfach gerne unser Handwerk zeigen, unsere Rohstoffe zeigen, unsere Geschichte erzählen und haben uns auch genau deswegen für halt eine Manufaktur entschieden mit offener Produktion. Das heißt, man kann uns ja die ganze Zeit zuschauen beim Herstellungsprozess und das sind dann halt auch dieselben Räumlichkeiten, die wir dann auch für die Workshops nutzen. Also da ist halt nichts Unauthentisches dran. Es ist genau da, wo unsere Sachen entstehen, entstehen dann auch die Produkte der Kursteilnehmer.
Ja. Was uns tatsächlich so ein bisschen überrascht hat, war die Nachfrage der Workshops. Das hat uns dann im ersten Jahr doch ein bisschen überrannt.
Da ja, mussten ein bisschen wir überfordert.
Sehr viele Zusatztermine machen, die wir eigentlich nicht so geplant hatten. Aber das macht uns natürlich sehr glücklich, dass die Interesse so groß ist und die, ja, das Interesse einfach generell am Handwerk
ja,
da ist.
Ja, und dass die Leute auch so wirklich glücklich dann rausgehen und sehr, sehr wertschätzend danach sind. Also man hört halt sehr häufig den Satz, na toll, jetzt kann ich nie wieder eine Supermarktschokolade essen. Aber damit haben wir dann ein klein wenig unser Ziel erreicht.
Und jetzt mal so vom Klischee her, ich habe jetzt eher so ein älteres Publikum vor meinem inneren Auge. Stimmt das oder ist das ein Klischee?
Nee, gar nicht. Also
sehr unterschiedlich. Also wir haben manche wirklich Grundschulkinder, die sich zum Geburtstag wünschen, ja, Pralinen von uns aussuchen zu dürfen. Ja. Das ist total unterschiedlich. Viele Familien kommen zusammen und die stellen ihre Box zusammen. Also da darf jeder sich, keine Ahnung, 2, 3 Pralinen aussuchen. Und das ist dann manchmal auch einfach ein Familienevent.
Ja, also auch bei den Workshops komplett unterschiedlich. Von, ich glaube, die Jüngste war wahrscheinlich 11, ne? 11 ja. Und die Älteste weiß ich nicht, fragt man ja besser nicht, aber
ja, ist also, ja auch immer sehr relativ.
Also das hat doch alle super glücklich gemacht und wir können da ja auch wirklich super auf die Altersklassen auch eingehen. Niemand ist, ist ja kein Sport oder sowas. Man kann sich jederzeit auch immer hinsetzen und wir gucken einfach, dass wir da
für jeden was finden.
Genau, das Tempo immer gut anpassen an die Zielgruppe und das klappt eigentlich immer. Ja.
Jetzt, wir hatten es jetzt eben gerade nochmal, eben ist nochmal die Sprache auf die Weltmeisterpraline gekommen und wir bewegen uns jetzt auf die Zielgerade unserer Sendung zu. Vielleicht noch ganz kurz, ne, also was war genau so diese Weltmeisterpraline, was war das für ein Ding? Und dann vielleicht noch so daran anschließend, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Also für, wenn Sie jetzt die Schokoladenmanufaktur weiterdenken. Also so, aber erstmal bitte die Weltmeisterpraline.
Also ganz kurz. Die Weltmeisterpraline ist unsere Sherry C. Lady. Das ist eine Tonka-Vollmilch-Kanasch mit Sauerkirsch-Gelee mit einer Vollmilchschokolade aus den Nebelwäldern von Ecuador. Es sind die letzten Nebelwälder unserer Erde. Genau, und was wünschen wir uns für die Zukunft? Also jetzt speziell bei mir kann ich nur sagen, ich möchte einfach, dass es so bleibt. Für uns ist es gerade super schön. Wir leben unseren Traum. Ja.
Ja, eigentlich wollen wir uns jetzt, sage ich mal, nicht vergrößern. Also wir wollen einen Eventroom ganz gerne haben für unsere Events. Das würde es für uns ein bisschen einfacher machen. Aber eigentlich wollen wir, sagen wir immer, nur unseren queeren Idealismus ausleben, einfach das machen, was wir lieben und davon jetzt nicht reich werden, einfach nur gut leben können und Leute mitnehmen und begeistern.
Genau. Und das passt eigentlich gerade so. Es soll so bleiben, wie es ist.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, dann drücken wir Ihnen von hier aus sozusagen die Daumen, dass es so ist. Vielleicht werden wir uns irgendwann mal wieder hören hier, also im Radio und können dann nochmal darüber nachphilosophieren, also so, wie sich das entwickelt hat, weil Stillstand gibt es ja wahrscheinlich bei Ihnen auch nicht, auch wenn Sie sagen, wir möchten, dass es so bleibt, wie es ist. Sie werden weiter experimentieren.
Auf jeden Fall.
Sie werden
Fall.
Weiter mit diesen ganzen Dingen umgehen. Also da bin ich sehr überzeugt von dem, was ich jetzt gehört habe.
Das stimmt, ja.
Okay, dann in diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bleiben Sie stark und haben Sie eine schöne Nacht. Bis dahin, alles Gute.